Also das interessanteste Learning ist, wir haben wie gesagt alles ausgetestet, wir sind bei 10 Wochen für 1 Euro rausgekommen. Es hat tatsächlich sogar besser performt als 12 Wochen für 1 Euro, obwohl man ja hier noch einen halben Monat sozusagen geschenkt bekommt. Meine Theorie hier ist natürlich diese verwandten Zahlen, die in irgendeiner Form funktionieren. Also 10 für 1, das kann man direkt verstehen, muss man gar nicht rechnen.
Herzlich willkommen zum Pricing Friends Podcast. Mit Sebastian Vogt.
Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu Pricing Friends. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Und heute wollen wir mal über die Monetarisierung von einem der spannendsten deutschen Medien- und Verlagsmodelle sprechen, nämlich über The Pioneer. Und dafür zu Gast haben wir Moritz Klein. Hallo Moritz.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du da bist. Du bist Head of Memberships bei The Pioneer. Und dementsprechend natürlich nah dran an den Themen Pricing, Monetarisierung und Abo-Gestaltung. Aber bevor wir loslegen damit, vielleicht kannst du ja einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, wer ist The Pioneer?
Sehr gerne mache ich das. The Pioneer ist ein Medien-Startup aus Deutschland, 2018 gegründet. Wir machen digitalen, werbefreien Journalismus. Meistens in der Darreichungsform von Podcasts oder E-Mail-Newslettern, aber natürlich auch über unsere eigene App. Der Journalismus, den wir machen, hat immer den Anspruch, contrarian zu sein. Mit contrarian meinen wir, wenn alle A sagen, versuchen wir mal zwei Gründe dafür zu finden, warum B vielleicht doch eine valide Meinung sein könnte. Und genau, das machen wir.
Und ihr habt ja auch einen sehr bekannten, sehr vocal Gründer, nämlich Gabor Steingart, der ja auch vieles des Contents selber produziert. Ich glaube, das Pioneer Briefing am Morgen, über das wir natürlich reden, auch die Newsletter. Aber es gibt auch viele andere sehr spannende Journalisten und Journalistinnen, die bei euch tätig sind. Vielleicht kannst du noch zwei, drei Namen nennen, damit die Hörer auch nochmal wissen, was alles in so einem coolen Paket dabei ist bei euch.
Sehr, sehr gerne. Also wir sind, vielleicht um ein Gefühl zu geben, wir sind aktuell zwischen 70 und 80 FTEs, die meisten davon natürlich Journalisten. Du hast Gabor Steingart jetzt als Gründer und Herausgeber schon genannt. Wir haben Aleph Doğan zum Beispiel, die einen sehr guten Gesellschaftspodcast bei uns macht, auch einen Newsletter. Wir haben zum Beispiel Sigmar Gabriel, der durch Politik führt einmal im Monat. Aber wir haben auch zum Beispiel Christoph Käse, der regelmäßig über Tech-Updates berichtet.
Den Namen habe ich schon mal gehört. Also guter Mann. Du bist Head of Memberships. Also erzähl doch mal vielleicht, wie du dazu gekommen bist, was du vorher gemacht hast und was du bei The Pioneer machst.
Sehr gerne. Ich habe als Projektmanager bei Axel Springer gestartet. Bin und habe da diverse Medienprojekte gemanagt, als ganz viel Stakeholder-Management, sage ich mal. Bin dann als Chief of Staff oder Vorstandsreferent auf Deutsch zu The Pioneer gekommen, durfte da unseren Vorstand auf allen strategischen Projekten oder vielen strategischen Projekten begleiten und da unter anderem auch im Frühjahr 2022 den Switch vom Pioneer Briefing, das du ja schon erwähnt hast, von Gabor Steingart, das damals komplett kostenfrei erhältlich war, also vor der Paywall sozusagen, auf eine Paid- und eine Free-Version. Das heißt, da bin ich mit Subscriptions, mit Memberships in Kontakt gekommen und leite seitdem unser Subscription-Business, richtig.
Und kannst du sagen, so ein bisschen Größenordnung, wie viele zahlende Abonnenten habt ihr? Wie viele kostenfreie Hörer, Leser, Nutzer?
Sehr gerne.
Er nickt schon, das ist gut.
Wir haben ungefähr 200.000 kostenfreie Leser, die unser kostenfreies Produkt jeden Tag lesen. Wir haben 4 Millionen Hörer im Monat oder 4 Millionen Plays im Monat auf unseren Podcast, free und paid zusammen. Und vielleicht einmal, um die Entwicklung auch so ein bisschen aufzuzeigen. Wir konnten das Jahr 2022 mit ungefähr 29.000 zahlenden Nutzern abschließen und das Jahr 2023 vor kurzem mit 50.000 zahlenden Nutzern abschließen.
Wow, also gut 60% gewachsen. Klar, die ersten Jahre sind es immer ein bisschen mehr, aber das sind natürlich starke Zahlen. Und vielleicht ganz kurz, weil wir natürlich mehr darüber gleich noch sprechen werden. Wie sieht das Pricing aus? Ich weiß es sind 25 Euro. Aber das ist sozusagen, da kriegt man alles, ne? Da kriegt man alle Podcasts, da kriegt man alle Newsletter, das volle Pioneer-Wohlfühlprogramm.
Genau, absolut richtig. Man muss sich das so ein bisschen nach dem Netflix-Modell vorstellen. Man zahlt einen Preis und kann dann alles, was hinter der Paywall ist, konsumieren. Richtig.
Jetzt ist Pioneer ein besonderes Medienhaus, denn, ich hoffe, ich sage das richtig, ihr habt natürlich nicht nur Paid Content als Haupt-Erlösstrom, ihr macht keine Werbung, das ist sicherlich das eine Besondere, aber ihr seid auch das erste Verlagshaus, was auf einem Schiff sein Hauptquartier hat. Ich hoffe, ich sage das richtig. Stimmt das so?
Ja, absolut. Wir haben das erste Medienschiff der Welt gebaut, die Pioneer One. Wer des Öfteren in Berlin ist und die Spree beobachtet, wird uns patrouillieren sehen. Auf diesem Schiff, der Pioneer One, die gerade durch Berlin komplett elektrisch fährt, werden alle unsere journalistischen Produkte produziert. Das heißt, die Journalisten sitzen da, ist die Heimstatt für den Journalismus. Dort werden die Interviews geführt, die Podcasts aufgenommen. Wer sich mit unseren Produkten schon mal beschäftigt hat, weiß, dass, glaube ich, in jedem Stück oder in jedem Podcast einmal drin steht, live von der Pioneer One oder gesendet von der Pioneer One. Und das hat für uns natürlich einen großen Marketingcharakter, also das Symbol dieses unabhängigen anderen Journalismus. Wie gesagt, wir patrouillieren damit durch die Stadt und gucken den Mächtigen in Politik und Wirtschaft auf die Finger. Und gleichzeitig ist es auch die Heimstatt für unseren Live-Journalismus. Also für unsere Pioneers, also unsere zahlenden Nutzer, ist es auch ein Symbol von hier findet der Journalismus statt und da kommt man zusammen und da kommt wird dieser Journalismus lebendig.
Ich hatte auch das Glück, wir hatten letztes Jahr eine große Kundenveranstaltung, unseren High Summit, wo wir einen Tag die Pioneer One nutzen durften. Und es war toll, natürlich bei, weiß nicht, 28 Grad und Sonnenschein einmal über die Spree in beide Richtungen zu fahren. Ihr nutzt dieses Schiff ja auch dafür, ne? Also ihr macht da Events, ich glaube, ihr macht Lesungen, ihr macht Live-Podcasts, ihr macht Firmen-Events. Also all das gehört dann auch zum Konzept Pioneer dazu.
Genau.
Neben dem Paid-Content als Erlösstrom.
Genau, absolut richtig. Wir haben zwei große Erlössäulen, würde ich sagen. Das eine ist der Paid Content, wie du es gerade angesprochen hast. Das andere ist eine B2B-Seite. Da ist unter anderem Schiffscharter. Das heißt, diese Pioneer One ist eine ganz tolle Event-Location für Konferenzen, für Abstimmungen, für Kunden, große Kunden-Events zum Beispiel. Da kann man das Schiff chartern. Gleichzeitig machen wir separat davon aber auch noch die Organisation von Konferenzen, wie zum Beispiel die MyWay-Konferenz des Mittelstandes haben wir jetzt gemacht. Oder verschiedene Bootcamps oder Bootcamps.
Bootcamps, sehr schön.
Bootcamps.
Und es wird noch ein zweites Schiff geben demnächst, richtig? Die Pioneer 2.
Genau, absolut richtig. Wir haben gemerkt, das Tolle an der Pioneer One ist, dass man innerhalb einer halben Stunde das Schiff umbauen kann, sozusagen von einer eher Coworking-artigen Arbeitsatmosphäre, dass die Journalisten tatsächlich da arbeiten, in eine Eventbestuhlung jeglicher Art. Das ist dann um die Konferenzen oder den Live-Journalismus zum Beispiel möglich zu machen. Und wir wachsen natürlich und das ist das sehr, sehr Schöne. Wir kriegen immer mehr Menschen, die dort arbeiten möchten und wir kriegen aber auch immer mehr Veranstaltungen rein, die dort gemacht werden sollen. Dementsprechend bauen wir ein zweites Schiff, die Pioneer 2, noch moderner, noch größer tatsächlich, 10 Meter länger, mit einem theoretisch voll funktionsfähigen Fernsehstudio. Das heißt, man kann da richtige Produktionen machen und damit wollen wir auch diese zweite Seite des Erlösstroms stärken.
Ja, also ist ja auch spannend. Ich meine, viele Verlage haben ja in den letzten Jahren irgendwie hoch aufgebaut, was irgendwie Weiterbildungsformate und Eventformate aufgeht, ob es jetzt die Handelsblatt Media Group ist oder auch, weiß nicht, lokaler Anbieter, so eine Heise Academy oder so. Also das ist schon, geht ja in die gleiche Richtung. Bus gibt es, glaube ich, auch noch.
Den, ja, absolut
überall, wo es kein Wasser gibt wahrscheinlich dann, oder?
Du hast es absolut richtig erkannt. Deutschland ist natürlich durchzogen von Flüssen und auf die meisten können wir tatsächlich auch. Wir machen das auch regelmäßig. Mit dem Journalisten muss dann, wie so ein kleiner Wanderzirkus, sage ich jetzt mal, sind wir schon von Berlin nach Basel fast gefahren. Also einmal durch die Republik. Mhm. Aber es gibt natürlich auch viele Bereiche, die nicht mit dem Bus erreicht werden, mit dem Boot erreicht werden können, mit dem Schiff. Und dafür haben wir einen Klartext-Express nach dem Vorbild der amerikanischen Straight-Talk-Expresses im Wahlkampf gebaut und fahren damit überall hin, wo man nicht mit dem Schiff hinkommt und wollen damit diesem, ich nenne das mal Elfenbeinturm-Journalismus, weit ab von den echten Themen. Wir wollen in die Dörfer fahren, wir wollen auf die Dorfplätze mit den Leuten reden und dadurch auch einen spürbar anderen Journalismus machen.
Gut, also zwei Schiffe, ein Bus, was fehlt noch? Ein Flugzeug, ein Heißluftballon, ein Zeppelin oder erreicht man damit dann alle?
Ich sage mal so, stay tuned. Wir sind immer für eine Überraschung gut und ich bin mir sicher, dass da noch was kommt.
Okay. Wir wollen heute nicht von Pricing oder über Pricing vom Fuhrparkmanagement und von Schiffen reden.
Auch ein spannendes Thema sicherlich.
Ja, vielleicht kommst du mal wieder. Heute reden wir über Paid Content. Also erklär uns doch nochmal, wie euer Paid Content Modell funktioniert. 25 Euro, das wissen wir schon. Die heißt bei euch Business Class. Wie grenzt sie sich ab von dem Freemium Modell und wie schafft ihr es dann Free Nutzer in bezahlte Abonnenten oder Pioneers heißen die bei euch, zu konvertieren?
Ja, richtig. Also du hast es gerade schon ganz gut angesprochen. Wir haben ein Freemium-Modell, das heißt, wir haben zwei kostenfreie Reichweitenprodukte. mit der wir Neukunden oder Leute erstmal in unseren Kosmos reinziehen. Das ist das Pioneer Briefing, einmal in der Textform als Economy Edition, so nennen wir es, Economy Edition als kostenfreie Version und auch als Podcast. Da machen wir noch keine Differenzierung. Das heißt, der Podcast ist hier komplett kostenlos. Unser Ziel in beiden Produkten ist jedoch ziemlich ähnlich. Und zwar wollen wir in diesen beiden kostenlosen Produkten ein kleines Showcase machen von allem, was hinter der Paywall ist. Das heißt, diese Produkte haben immer einen intrinsischen Mehrwert oder Nutzen, den sie dem Leser liefern. Aber sie liefern auch jedes Mal 5 Gründe, warum man eigentlich hinter die Paywall schauen sollte. Und hinter der Paywall befinden sich dann alle weiteren Podcasts und Newsletter. Wir haben ungefähr, lass mich kurz überlegen, ich glaube 8 weitere Podcasts, komplett aus dem Spektrum Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und Newsletter haben wir auch noch 3 beziehungsweise 4 weitere Newsletter, die man abonnieren kann. Also es ist genug Content da, den man jeden Tag dort anpreisen kann und den Leuten auch eine Möglichkeit geben kann, zu upgraden.
Das heißt, der typische Nutzer wird ja sich mal anmelden, irgendwie für den Newsletter, dann die Economy Edition gratis lesen oder über Spotify das Pioneer Briefing hören. Wann kommen diese Konvertierungstrigger? Also ist es dann irgendwann eines dieser 5 Gründe, die du gerade gesagt hast, in einem Newsletter, jetzt will ich aber mehr lesen oder jetzt will ich die lange Version mit die Business Class Edition hören oder was sind so die Hauptgründe, dann auf das Abo-Modell zu wechseln?
Ich würde sagen, das sind bei uns hauptsächlich 2 Gründe. Das eine, und da versuchen wir immer herzukommen, ist der Inhalt. Also die Leute über den Inhalt zu catchen. Ich sag mal, im Podcast ist es so, dass wir wir hatten jetzt ein Interview mit Hans-Georg Maaßen zum Beispiel. Das wurde angeteased im kostenfreien Podcast. Und dann gibt es die Vollversion, aber am Wochenende paid, hinter der Paywall. Mhm. Das heißt, wenn man das ganze Interview hören möchte, muss man hinter die Paywall wechseln. Und diese Anreize sind total, also über diesen Inhalt zu kommen, ist für uns total hilfreich, weil wir gemerkt haben, anders als bei Angeboten, bei klassischem CTA, also jetzt upgraden zum Beispiel, ist das sehr nachhaltig. Also die Leute, wenn sie lange mit dem Content in Kontakt waren, dann für den Content auch upgraden, dann bleiben sie auch meistens sehr lange im Abo. Den zweiten Punkt habe ich jetzt gerade schon angesprochen. Wir machen natürlich auch zum Beispiel missionarische Ansprachen, dass wir sagen, hey, wir sind werbefrei, wir sind nur durch unsere Mitglieder finanziert, werd doch ein Mitglied davon. Wenn du diesen Journalismus gut findest, dann mach das doch.
Mhm. Und euer Angebot ist ja relativ einfach. Also es gibt, glaube ich, eine Differenzierung zwischen Student, dann sage ich mal normal und Professional, aber als dieses 25-Euro-Abo als wahrscheinlich Kernprodukt. Mhm. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, so eine BDZV-Studie vom letzten Jahr gelesen. Es gibt 178 deutsche Verlage oder Zeitungsportale mit einem Paid-Content-Modell. Wir haben letztes Jahr den Gesamtumsatz von 1 Milliarde Euro endlich damit geknackt. Also wahrscheinlich den größten Teil bei euch, naja. Fast. Wieso seid ihr auf dieses relativ einfache Modell gekommen? Weil man könnte ja auch sagen, es gibt ein Silber- und ein Goldmodell oder man differenziert auf andere Weise. Bei euch ist es relativ simpel. Was steht dahinter?
Was wir gemerkt haben durch ganz viel Testing, wir haben angefangen auch, wie du gesagt hast, ne, Silber-Gold-Modell. Wir hatten am Anfang 3 Optionen. Es waren 10 Euro, 25 Euro und 50 Euro. Wir sind sehr von so einem fast schon missionarischen Pay-What-You-Want-Ansatz gekommen. Also man sagt, du entscheidest einfach, wie viel dir das wichtig ist oder wie viel dir das wert ist. Sobald sich Leute entscheiden müssen, hast du eine Schnittmenge, die rausfällt. Einfach Leute, die abbrechen, weil die Entscheidung zu nervig ist. Wir haben dann angefangen, diese Dreier-Entscheidung, weil die meisten Leute natürlich nur 10 Euro gewählt haben, zu benennen in Student, Member und Pro. Das heißt, Student 10 Euro, Member 25 Euro und Pro 50 Euro. Auf einmal war der meistgewählte Preis, das ist vielleicht ganz kurios, 25 Euro natürlich, weil die meisten das tatsächlich ernst genommen haben. Wir haben da keine Wall hingesetzt. Also niemand musste hier seine Immatrikulationsbescheinigung abgeben. Und dann, wie gerade gesagt, haben wir angefangen, ganz viel zu testen und haben nur noch einen einzigen Preis vor die Paywall gestellt. Das waren 25 Euro. Und was kurios war, ist, dass die Gesamtanzahl der Leute, die abgeschlossen hat, relativ gleich war. Das heißt, diese Dreier-Option gegen diese Einser-Option, genauso viele Leute haben abgeschlossen. Aber dadurch, dass wir halt nur einen Preis dort hatten, der 25 Euro war, hat sich das Ganze dann am Ende deutlich besser gerechnet. Richtig.
Ja, wir hatten ja vor kurzem auch eine Folge hier mit Bas Kass, der erklärt hat, wenn man zu viele Entscheidungspunkte hat, dann entscheidet man sich gar nicht mehr. Ist wie wenn man vom Regal mit ganz vielen Marmeladen steht und ich weiß jetzt auch nicht, ich nehme Nutella, da weiß ich, was ich habe. Also schwere Sachen auf eine einfache Entscheidung dann führen. Und da kann natürlich ein Produkt in dem Sinne das Ganze ja auch beschleunigen, ja. Okay, ich kenne es von der Taz und ich glaube Wikipedia und so ist es ja auch, da ist ja auch viel Pay What You Want. Ich glaube, bei der Taz hatte ich irgendwann mal gelesen, die haben auch irgendwie 3 Levels, dass sogar das relativ gleich verteilt ist. So eine Art Supporter-Modell, ein bisschen teurer, dann das normale und dann das, ich nenne es mal Sozialmodell und tatsächlich, dass sich das ganz gut ausgeht. Aber die haben wahrscheinlich auch noch eine sehr starke soziale Komponente dahinter oder auch noch sehr viel Pathos, dass die Leute hinter der Marke Taz stehen. Aber jetzt mal die Frage zum Preispunkt selber, 25 Euro, wie kam der zustande?
Grundsätzlich durch Tests und auch vor allem Wettbewerbsanalysen, wenn man neu an den Markt geht, guckt man sich natürlich an, was charged hier die Competition oder was charged der Markt generell, dann selber getestet und gleichzeitig, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl für den Markt gehabt, als mit Gabor jemanden, der seit Jahren in diesem Markt drin ist und da auch ein gutes Gefühl hat, für was man das verkaufen kann. Was natürlich ganz kurios ist, dass wir mit euch, also mit Hai, das Ganze auch nochmal validiert haben in einer Preisstudie.
Das ist nicht kurios, das ist nur konsequent.
Natürlich ist das konsequent, aber kurios, dass dieser Preis ja dann auch bestätigt wurde, oder?
Genau, also die Frage wollte ich dir natürlich nochmal stellen. Der Preispunkt war bestätigt, aber wir hatten ja auch die Hypothese, dass man mit kleineren Paketen viele Kunden gewinnen könnte. Also nicht klein im Preis unbedingt, aber auch kleiner im Umfang. Wir hatten ja damals getestet Podcast-only und Newsletter-only. Und das kam nur so mittel an, muss man am Ende sagen. Was war deine Hypothese oder deine Schlussfolgerung? Warum ist sozusagen das Gesamtpaket ist, ich kriege für die 25 Euro alles und warum gibt es nicht noch ein, keine Ahnung, 15 Euro Podcast-Only oder Newsletter-Only-Abo dazu?
Genau, also das Kuriose war ja, dass wir herausgefunden haben, dass die Leute sich in den Nutzungsgruppen sehr stark unterscheiden. Also es gibt Leute, die primär lesen und auch lesen wollen, dann gibt es Leute, die primär hören oder hören wollen, genau. Und wir haben ja eigentlich gedacht, okay, wenn die Hälfte des Contents, sage ich mal, nur konsumiert wird, dann kann man ja auch am Preis sicherlich irgendwie was ändern. Ich glaube, dass es ein bisschen zu kompliziert war. Ich glaube, die Leute haben nicht verstanden, warum sie nicht vielleicht doch mal einen Podcast hören dürfen. Und deshalb haben sie es einfach weniger abgeschlossen. Ja.
Und was ja auch damals bei uns rauskam, ist, dass wir natürlich viele neue Kunden gewinnen können über gute Angebote zum Start. Mhm. Das ist ja, glaube ich, ein Trend, den man früher aus den Printzeitungen und Zeitschriften kennt. Mhm. Jahresabo abschließen und Rasenmäher, Küchenmaschine, irgendwas dazu. Das ist jetzt, glaube ich, bei digitalen Abos nicht mehr diese haptischen Produkte, aber auch New York Times, Washington Post, Business Insider und so haben ja sehr aggressive immer Preisangebote in den ersten Monaten, manchmal auch länger. Das hier habt ihr sozusagen dann auch für euch entdeckt. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen im Laufe der Zeit, wie ihr von der Strategie 25 Euro sozusagen fix hin zu einer differenzierteren, vor allen Dingen Neukundenpricing gekommen seid.
Also ich glaube, wir konnten, wie du gesagt hast, wir haben gestartet mit einer harten Paywall und du musst sofort 25 Euro zahlen, um die Produkte zu konsumieren. Ich glaube, damit kannst du ganz am Anfang große Fans der Marke und Early Adopter auf jeden Fall abgreifen, aber wenn du dich dann zu so einer Early Majority hin entwickeln möchtest, in einem Land, wo die Zahlungsbereitschaft generell für Digitaljournalismus, aber dann auch für Digitaljournalismus auf Darreichungsformen, die vielleicht ein bisschen neu sind, also E-Mail, Newsletter oder Podcast, noch nicht ganz gegeben ist, musste den Leuten, oder haben wir gemerkt, macht es sehr viel Sinn, den Leuten ein Angebot zu machen, wie sie das mal testen können. Und das Angebot, das wir dann auch in der Länge zum Beispiel sehr viel getestet haben oder im Preis sehr viel getestet haben, muss in unserem Fall so gut sein, dass alle mal hinter die Paywall schauen. Und wir haben uns dann nach vielen Testen jetzt für 1 Euro für 10 Wochen entschieden.
Mhm. Genau. Und ich verfolge es immer so ein bisschen. Ne? Ich gucke, bin ja natürlich treuer Pioneer und sehe dann aber auch dennoch ab und zu mal ein paar Angebote. Ich glaube, ihr hattet 5 Euro für 5 Wochen, mal irgendwie, ich glaube, irgendeinen Monatspreis, 3 Monate rabattiert. Mhm. Also ihr spielt wahrscheinlich auch ein bisschen damit. Aber am Ende stehen dann die 25 Euro. Ne? Das sind Einstiegsangebote. Absolut. Es gibt ja auch durchaus Verlage, die den Kunden relativ lange, bis zu 12 Monaten, dann wirklich auf so einem günstigen Preis lasst. Aber bei euch ist es dann wirklich, keine Ahnung, 10 Wochen oder 5 Wochen oder so. Und dann
Genau, wir differenzieren hier. Wir haben einmal ein reguläres Intro-Pricing, das aus vielen, vielen Tests entstanden ist. Total wichtig, hier viel zu testen. Du hast gerade angesprochen, wir haben mit 5 Euro für 5 Wochen gestartet. Dann haben wir mal einen Monat, 3 Monate und so weiter und so fort ausprobiert. Sind jetzt bei unserem regulären Intro-Angebot von 10 Wochen für 1 Euro angekommen. Nach den 10 Wochen zahlt jeder 25 Euro. Das ist auch der Preis, den wir für mehr als angemessen halten für unser Angebot. Wir machen ab und zu nochmal Aktionen, wo es dann einen für ein Jahr lang reduzierten Preis gibt. Das sind dann 9,90 Euro oder 10 Euro zum Beispiel, die die Leute für ein Jahr jeden Monat zahlen. Und dann werden sie aber auch auf 25 Euro hochgezogen. Das heißt, was wir versuchen ist, die Zahlungsbereitschaft von 25 Euro bei jeder Person in irgendeiner Form abzugreifen und uns auch über den jeweiligen Testzeitraum, ob er ein Jahr ist oder 10 Wochen, praktisch uns zu beweisen und zu sagen, okay, danach lohnt es sich, die 25 Euro zu zahlen. Aber gleichzeitig, wenn Leute nur bereit sind, diese 10 Euro zu zahlen, muss man ganz klar sagen, wollen wir die als Kunden behalten oder wollen wir die nicht als Kunden behalten?
Genau. Ich finde es ja spannend, weil wenn ich jetzt mal mit Streaming zum Beispiel vergleiche, Amazon Prime Video hat ja auch kürzlich irgendwie ein werbefreies, da war es ein Aufschlag eingeführt. Letztes Jahr hat Netflix Basic ja mit Werbung, glaube ich, ab 4,99 oder so einen neuen Tiefpreispunkt gesetzt. Und ich glaube irgendwie, also ich muss mal gucken, ich habe den Zettel, 13 Millionen Neukunden in Q4 allein eingesammelt. Also die gehen ja sehr stark wirklich auf Differenzierung, dauerhafte Preisdifferenzierung nach unten, indem sie einfach, weiß nicht, weniger anbieten oder günstigere Modelle. Bei euch ist es dann eher, und das ist, glaube ich, generell in der Verlagswelt, sage ich mal, eher ausprobieren, temporär, niedriger Preis, aber dann auch für Qualitätsjournalismus den Vollpreis zahlen.
Genau, also der größte Unterschied von uns zu dem von dir gerade genannten Beispiel bei Netflix ist, dass wir natürlich niemals Werbung machen. Das heißt, wir wollen das Produkt gar nicht verschlechtern, in Anführungszeichen, und dafür einer anderen Zielgruppe anbieten, sondern wir glauben, dass der Preis, den wir fordern, total angemessen ist, diese 25 Euro. Wir glauben, die Leute müssen sie nur mal ausprobieren. Und ich glaube auch, dass Netflix generell von der Stage, in der sie gerade sind, als Unternehmen mit, ich glaube, 260 Millionen Nutzern, nochmal ganz woanders ist, als wir gerade sind. Ich glaube, wir sind viel weiter vorne und wir können auch noch viel mehr Leute für den Preis von 25 Euro kriegen. Mhm. Wenn wir dann die 260 Millionen Kunden haben, dann werden wir sicherlich nochmal über sowas nachdenken.
Und wer sind so eure Vorbilder, was, sag mal, gerade internationale vielleicht Paid-Content-Modelle angeht? An wem orientiert ihr euch?
Ja, absolut. Ich glaube, hier kann man den Klassiker nennen, die New York Times, die ja wirklich mit ihrer Entwicklung von einem klassischen Verlagshaus zu einer Tech-Company großartig ist und auch, glaube ich, die ersten waren, die den von dir gerade angesprochenen Pricing-Weg gehen. Das, ich glaube, sie geben 75% Rabatt im ersten Jahr. Also du für 50 Cent die Woche bist du dabei, kannst dann ein Jahr testen. Statt, ich glaube, 2 Euro die Woche ist der reguläre Preis. Finde ich total interessant und hat, glaube ich, allen auch gezeigt, okay, das könnte tatsächlich eine Möglichkeit sein, Intro-Pricing in irgendeiner Form ganz konsequent zu denken. Und damit sind sie auch sehr erfolgreich gewesen. Gleichzeitig machen sie Werbung und deshalb können sie für uns immer nur teilweise ein Vorbild sein. Wir orientieren uns eigentlich super gerne an anderen kleinen Medien-Startups, die entstanden sind. Ob das zum Beispiel Axios ist oder Zetland aus Dänemark oder Mediapart aus Frankreich oder der Correspondent oder Correspondent aus den Niederlanden. Weil die alle, was die vereint, ist auch eine Werbefreiheit und eine mitgliederfinanzierte Komponente, die sich dann in dem Pricing und auch in dem Marketing dieser Preise total unterscheidet. Das bedeutet, hier geht man viel mehr über Mission, über Community, über Word of Mouth, als über, sage ich mal, ein klassisches Mehrwertsdenken, so wie die New York Times das macht.
Und bei euch heißen die Leser und Hörer ja auch nicht Kunden, Abonnenten, sondern sie heißen ja Pioneers. Also so ein gewisses Community-Denken und Community-Building macht ihr auch. Ne? Was über das Wording hinaus kriege ich denn als Pionier, um Teil dieser Community zu sein?
Ja, absolut. Unterschiedlichste Sachen. Ich versuche jetzt mal ein paar zu nennen. Das Erste, was wir machen, ist, dass wir eine Form von Citizens Journalism machen. Das heißt, als Pionier hast du die Möglichkeit, Pionier-Experte zu werden. Und deine Expertise in besonderen Feldern als Mitherausgeber, als Schreiber für uns zu machen. Und das ist total interessant, weil wir wirklich eine Nutzerschaft haben, die wirklich sehr versiert ist und in bestimmten, sehr spitzen Bereichen eine hohe Expertise hat. Das heißt, diese Leute schreiben einen Artikel und die werden dann zum Beispiel in Gabor Steingarts Briefing mit veröffentlicht. Das ist total cool und das fördert die Interaktion auf jeden Fall.
Aber ist das dann wie ein Leserbrief oder er liest dir dann vor? Oder
Nee. Du musst dir vorstellen, mit unserem Editorial Team, also man kann sich bewerben, unser Editorial Team nimmt das auf und dann muss natürlich die Person, die sich beworben hat, erstmal einen Aufschlag machen. Und das sind meistens Menschen, die jetzt noch nicht Artikel oder journalistische Texte geschrieben haben. Und wir bereiten sie dann mit denen auf. Das machen den Feinschliff so ein bisschen, dass man das auch gut lesen oder hören kann. Und publishen das dann gemeinsam mit denen. Das heißt, wir machen unsere Leser sozusagen zu Mitjournalisten. Gleichzeitig ist dieser Live-Journalismus, den wir machen, als Community-Aspekt riesig. Und total wichtig, wir versuchen das zu leben, wir versuchen das in jeden Teil Deutschlands zu tragen. Und das ist schon mal ein ganz anderes Gefühl, wenn du dabei bist, wenn zum Beispiel ein Minister interviewt wird und die Leute, die Pioneers können aufstehen und ihre eigenen Fragen stellen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass der Feedback-Kanal unserer Leser mit zum Beispiel unter anderem Gabor Steingart total existent ist, also total groß ist. Gabor hat im letzten Jahr, glaube ich, 2023, 5-mal seine wirklich private E-Mail-Adresse in diesen Newsletter reingepostet und steht im Austausch mit den Lesern. Klar, das sind Leserbriefe, aber das ist durch diese Digitalkomponente, die wir hier mit reinbringen, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, macht auf einer ganz anderen Ebene Spaß und stärkt diese Community sehr. Ich glaube, das sind drei Maßnahmen für Community Building.
Das letzte kann ich übrigens bestätigen. In unserem kleinen Projekt, als wir die Pricing-Workshops hatten, kam plötzlich Gabor Steingart und hat dann irgendwelche in seiner Inbox, ja, der Karl-Peter Müller aus Bielefeld hat mir geschrieben, dass das und das im Pricing nicht stimmt und so. Und das war wirklich verblüffend, wie nah er an den E-Mails war, die er bekommen hat. Und
100%ig. Also es hat natürlich einen riesigen Vorteil, wenn der Gründer und Herausgeber ganz nah an den Nutzern dran ist. Und das ist, glaube ich, was vielen oder viele klassische Verlage strugglen damit und haben eine Distanz zu den Nutzern. Bei uns kann Feedback vom Nutzer, das montags eingebrieft wird, sage ich mal, oder montags geschickt wird, am Dienstag im Newsletter eingebaut werden. Mhm. Das ist total cool.
Also wir veröffentlichen jetzt nicht Gabor Steingarts E-Mail-Adresse hier an dieser Stelle, aber ein anderer Kanal, wie komme ich denn als Leser oder Hörer oder Pioneer auf die Pioneer One? Also welche Option habe ich denn aufs Schiff zu kommen und mal dabei zu sein?
Das ist eigentlich relativ easy. Man muss natürlich zahlender Pioneer sein. Und dann gibt es eine auf der thepioneer.de Seite eine Sektion, auf der man ganz einfach Tickets für alle Events kaufen kann, die wir machen und hosten.
Und die sind alle paar Tage irgendwelche Live-Podcasts oder Vorträge oder
ja,
Interviews?
Genau, also wir arbeiten daran, 2-3 Events auf jeden Fall im Monat zu haben, dass eine gewisse Regelmäßigkeit ist. Das ist natürlich immer abhängig davon, wo das Schiff gerade ist, sozusagen. Richtig.
Mhm. Okay. So ein paar Beispiele hast du gerade schon gesagt: New York Times, Zetland, Mediapar, Correspondent und so. Welche Pricing- und Monetarisierungsinnovationen siehst du denn oder hast du gesehen im Mediengeschäft der letzten Jahre? Also, was fandest du vielleicht besonders inspirierend für euch oder für unsere Hörer?
Total. Wir haben es eben schon angesprochen, aber ich finde dieses reduzierte Intro-Pricing für ein Jahr hat mich total nachhaltig beeindruckt. Wie gesagt, die New York Times hat ihre Preise einfach mal um 75% im ersten Jahr reduziert. Ich glaube, sie pokern so ein bisschen darauf, dass ein Jahr reicht, um wirklich ein nachhaltiges Nutzungsverhalten zu machen. Also nicht nur ein Test, sondern ein über den Test hinausgehendes wirklich Bauen eines Verhaltens oder Reinforcement eines Verhaltens. Es gibt eine total interessante Präsentation von denen darüber, wie sie dieses Jahr, also sie haben normalerweise eine Onboarding-Journey natürlich immer in der Testphase irgendwie. Wenn du diese Onboarding-Journey aber auf ein Jahr stretcht, kannst du die Leute ganz anders noch an deine Marke ranführen und hast wirklich Tools und Hebel, sie an dich zu binden. Ich finde das total interessant, also diesen reduzierten Intro-Price. Was ganz konträr dem gegenübersteht, um noch ein zweites Beispiel vielleicht zu nennen, ist der Kölner Stadtanzeiger, der ein viel diskutiertes Modell jetzt einfach mal umgesetzt hat. Und zwar kann man beim Kölner Stadtanzeiger einzelne Artikel kaufen für Coins. Man muss sich da Coins kaufen und kann mit diesen Coins dann praktisch einzelne Artikel kaufen. So wie Sie es sagen, ist es nochmal ein anderer Funnel-Schritt, um Leute, die vielleicht gar kein Abo jemals abschließen würden, trotzdem mit deinem Paid-Content in Berührung zu bringen. Finde ich auch innovativ und ich glaube, da muss man gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, innovativ. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ein großer Fan davon bin. Also natürlich schaffst du keine Recurring Revenues. Und irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesem Transaktions- oder artikelbasierten Kauf irgendwie many tried, many failed in der Vergangenheit. Also ich sehe es nicht, dass es wiederkommt. Aber ich bin gespannt. Ich gucke mir das auch mal an. Aber ich würde zum ersten gerne mal zurückgehen. Ich weiß ja auch hier bei uns in der Axel Springer Welt, die Bild macht das auch sehr erfolgreich. Eigentlich kostet das Bild-Abo 7,99 im Monat. Ich glaube, das erste Jahr ist jetzt auf 1,99 und das ist eine sehr erfolgreiche Strategie. Wir sehen deutlich mehr Neukunden und wir sehen auch nach 12 Monaten eine sehr, sehr gute Survival Rate. Vielleicht kriegen wir ja mal einen Kollegen von der Bild hier auch nochmal vor das Mikro. Aber wie ist es bei euch? Seht ihr auch, dass die Kunden, die ihr jetzt mit den, sagen wir, günstigeren Einstiegsabos holt, diese, was war es, 5 Euro für 5 Wochen oder so, oder 10 Wochen für 1 Euro ist es jetzt, glaube ich, wie viel mehr gewinnt ihr dadurch im Vergleich zu den 25 Euro und wie viel bleiben dann auch wirklich?
Deutlich mehr. Also, wie ich das eben schon angesprochen habe, du gewinnst dadurch ganz viele Leute, die sagen würden, nee, also 25 Euro direkt zu bezahlen, das mache ich gar nicht, das ist viel zu viel. Die Hürde, einfach mal einen Artikel zu lesen oder einfach mal hinter die Paywall zu kommen, ist total niedrig. Und das ist bei uns sehr, sehr erfolgreich gewesen. Was sehr interessant vielleicht ist an diesem, bei uns ja schon an dieser sehr langen Introphase, ist, dass die Survival Rate am Ende, ich kann jetzt nicht auf genaue Zahlen eingehen, aber diese Survival Rate am Ende unterscheidet sich in der Länge, also je nach Länge, gar nicht. Das bedeutet, dieselbe Prozentzahl an Menschen bei 3 Monaten oder 6 Wochen ist bereit, am Ende zu zahlen.
Okay.
Das heißt, die Survival Rate ist dieselbe. Der einzige Unterschied ist, wie viele Leute du mit dem Angebot vorne reindrehst.
Mhm.
Das war auf jeden Fall ein großes
Learning. Gibt es da Learnings? Eher kürzere Zeiten, längere Zeiten, niedrige Preise, hohe Preise?
Also das interessanteste Learning ist, wir haben wie gesagt alles ausgetestet, wir sind bei 10 Wochen für 1 Euro rausgekommen. Es hat tatsächlich sogar besser performt als 12 Wochen für 1 Euro, obwohl man ja hier noch 2 Wochen, einen halben Monat sozusagen geschenkt bekommt. Meine Theorie hier ist natürlich diese verwandten Zahlen, die in irgendeiner Form funktionieren, also 10 für 1, das kann man direkt verstehen, muss man gar nicht rechnen. Genau.
Ja, das genau, glaube ich auch sofort, diese verliebten Zahlen. Vielleicht machen wir eine Valentinsfolge zu verliebten Zahlen, aber das passt sicherlich ganz gut. Ja, also insofern würde ich sagen, Call to Action. Mhm. 10 Wochen für 1 Euro, wo kann man es abschließen? Auf
thepioneer.de. Genau, also wer entweder Gabor Steingarts E-Mail-Adresse mal herausfinden möchte oder auf ein Pioneer-Event kommen möchte, der kann jetzt 10 Wochen lang The Pioneer für 1 Euro testen.
Sehr gut, mach das mal. Und vielleicht, da wir jetzt auch schon zum Ende unserer Folge kommen, also ich würde ja auch gerne mal auf so einem Schiff arbeiten oder vielleicht im redaktionellen Bereich. Was sucht ihr denn aktuell an Leuten bei der Pioneer?
Also wir suchen immer, das ist das Schöne, wenn man als Unternehmen wächst, wenn man sich nicht mit Kürzungen und sowas auseinandersetzen muss. Wir wachsen tatsächlich. Wir suchen Leute, natürlich gute Journalisten, Wirtschaftsjournalisten, politisch orientierte, interessierte Journalisten immer. Die können sich immer gerne bewerben. Und gerade was so die Business-Seite angeht, suchen wir Leute, die Lust haben auf Produkt oder Marketing. Die Jobs findet man natürlich auf pioneer.com, mediapioneer.com, unsere Verlagsseite. Oder, und ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen einfacher, man kann sich auch gerne einfach bei mir bei LinkedIn melden, Moritz Klein. Und wir machen dann alles Weitere persönlich.
Ja, also das kurz zum Klarstellen. Ne? Das die Medium heißt The Pioneer, aber die Firma dahinter heißt Media Pioneer. Und die Website mediapioneer.com. Also wer Interesse hat, dort zu arbeiten, schaut mal rauf. Ich schaue mal rauf. Also ihr habt ja das Pioneer Briefing, ihr habt ja das Tech Briefing, aber ihr habt ja noch kein Pricing Briefing. Also ich glaube, da versuche ich mal einen Pitch, vielleicht mit einem Leserbrief an Gabor und vielleicht machen wir dann nochmal ein zweites Pricing-Format. Mal sehen.
Ich sehe dich auf jeden Fall als Pioneer-Experten.
Ja, okay. Also, vielen Dank, Moritz. Schön, dass du dabei warst.
Ich habe mich sehr gefreut.
Hat Spaß gemacht. Und an alle da draußen, hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder dabei bei Pricing Friends. Habt eine gute Woche. Bis bald.
Das war der Pricing Friends Podcast für diese Woche. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH. Wenn dir Pricing Friends gefällt, abonnier uns und verpasse nicht unsere nächste Folge. Hast du Fragen oder Themenvorschläge? Mail uns an pricing@hy.co. Nicht .com, sondern hy.co. Wir freuen uns über dein Feedback.